Aus dem Johannesevangelium lese ich aus Kapitel 16. Wenn er aber kommt, der Geist der Wahrheit, sagt Jesus, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich aus selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und was kommen wird, wird er euch kundtun. Er wird mich verherrlichen, denn aus dem Meinen wird er empfangen und euch kundtun. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er aus dem Meinen empfängt und euch kundtun wird. Soweit Johannes. Liebe Gemeinde, wenn ein Arzt Ihnen zum Beispiel sagen würde, was ich für eine Diagnose habe, müssen Sie nicht unbedingt wissen. Das kriegen wir schon hin. Und auf die Nachfrage, weil man ja verständlicherweise unsicher ist, würde er antworten, ach, ich habe ein gutes Gefühl. Wird Ihnen das reichen? Ich glaube nicht. Oft genug habe ich das miterlebt, wie eine Diagnose herbeigesehnt wurde, dass man weiß, was man hat. Ja? Und auch wenn dieses Wissen schwer zu nehmen ist. Ich wünsche mir in solchen Fällen ein Gegenüber, einen Arzt, ja, der mit Wissen und mit Leidenschaft bei der Sache ist. Mit Wissen und mit Leidenschaft bei der Sache ist. Bei der Sache oder im Bibeltext heißt es, bei der Wahrheit ist. Und jetzt möchte ich das natürlich übertragen. Auch der Glaube braucht so etwas wie Wissen. Er braucht so etwas wie Wissen, um mit Leidenschaft, ja, bei der Sache sein zu können. Zum Beispiel mit Leidenschaft hier beim Abendmahl sein zu können. Und das ist rechtes Glaubenswissen, nämlich in Sprache gefasste Leidenschaft. In Sprache gefasste Leidenschaft. Leidenschaft an Gott und seinen Menschen. Den Worten, die Göttliches zur Sprache bringen wollen, mag man hier und da die Leidenschaft gar nicht anmerken. Zum Beispiel bei Paulus, dem immer wieder gesagt wird, naja, du hast auch ein paar schwierige Gedanken gedacht. An anderer Stelle wird deutlich seine Leidenschaft an Gott, die sich in diesen Worten verbirgt. Wie zum Beispiel eine sachliche Diagnose von Ärzten, ja? Wie ich das immer wieder auch erfahre, dass hinter einer sachlichen Diagnose ein ganz intensives Ringen steckt, ja, ein Abwägen und ein leidenschaftliches Diskutieren vorhergegangen ist. Und dann kommt es zu seiner sachlichen Diagnose, der du die Leidenschaft, die dahinter steckt, nicht ansehen kannst. Und so ist auch biblisches und geistliches Wissen, das wir in Sprache fassen müssen. Du liest und du spürst, wenn du es weißt, die Leidenschaft dahinter, die Leidenschaft an Gott. Wir feiern im Kirchenjahr das Trinitatisfest am letzten Sonntag und jetzt werden alle weiteren Sonntage nach diesem Trinitatisfest gezählt. Also heute der erste Sonntag nach Trinitatis. Und das soll uns immer wieder erinnern, woher wir kommen, von diesem Gott, der nur unvollkommen in menschlichen Worten zu beschreiben ist. Aber der Versuch muss immer wieder gemacht werden, auch wenn es manchmal gerade bei dem, was wir Trinitätslehre nennen, trocken daherkommt, dahinter ist eine Leidenschaft für Gott. Darum will ich erinnern, was das heißt, was wir Trinität nennen und was in der Tiefe Gottes Leidenschaft dokumentiert, unsere Leidenschaft, ja, vorläufig und gebrochen, ihn zu erkennen, aber doch auch zu wagen und zu sagen, was wir erkannt haben, mit Hilfe des Geistes der Wahrheit. Und wisst ihr, noch viel, viel tiefer redet das, was wir in Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist ausdrücken, redet noch viel tiefer von Gottes Leidenschaft an uns. Jetzt ein Bild, eine Ikone, wie sie hier hinten abgedruckt ist. Es zeigt uns drei Personen, drei trinitarische Personen und in der Mitte ein Kelch, der Kelch als Symbol für das Abendmahl. Und diese drei sind zu uns, den Betrachtern hin, offen. Als der Maler dieser Ikone das gemalt hat, da hatte er natürlich das Bilderverbot. Ja, du sollst dir kein Bild machen von Gott im Hintergrund. Darum hat der Maler sich einer Szene aus dem Alten Testament bedient. Drei Männer, die Abraham besucht haben. Überschrift der Erzählung heißt: Der Herr erschien dem Abraham. Und so hat der Ikonenmaler diese Geschichte genommen. Und die drei Männer begegnen dem Abraham und verheißen ihm als alten Mann noch einen Sohn. Der Maler bedient sich dieser Geschichte, um Gott zu malen. Aber was gemeint ist, ist deutlich. Ich würde diese Ikone nennen: Gott ein offenes Geheimnis. Ein offenes Geheimnis für uns geöffnet. Genau das will die trinitarische Rede von Gott. Gott als uns gegenüber geöffnetes Geheimnis. Ja, Geheimnis meint, ja, er ist unergründlich. Aber offen heißt, er verbirgt nichts von dem, was er für uns sein will. Nichts. Also bei Johannes heißt das die ganze Wahrheit. Ja, Gott ist nicht noch einmal irgendetwas ganz anderes, vielleicht noch etwas Bedrohliches hinter ihm, was wir ja nicht genau kennen und was man nicht genau kennt. Ne? Das verunsichert ja auch. Wenn wir von Gott reden, Vater, Sohn und Geist, dann meint es, Gott versichert uns, so bin ich ganz. Ein offenes Geheimnis, Geheimnis noch einmal, weil wir Gott nicht ergründen können. Aber offen uns gegenüber, weil er uns vergewissern will. Er ist ganz für uns und auf uns bezogen. Noch einmal zurück zu diesem Bild mit den drei Personen. Wir sprechen von Gott ganz menschlich, ja, und nennen Gott Person. Und das ist auch richtig so, weil im Gegensatz zu anderen Religionen oder gerade zu Gedanken aus der Esoterik, wo Gott nicht als Gegenüber gesehen wird, nicht als Person, vor allen Dingen nicht als ein Du, das man anreden kann. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns dieser hilfsmenschlichen Hilfskonstruktion bedienen und Gott als Person ansprechen, weil man ihn mit Du ansprechen kann. Eine Kraft, eine unpersönliche Kraft kannst du nicht mit Du ansprechen. Wir sprechen von Person, weil wir das Du da gebrauchen können. Und so ist es hilfreich, von Gott auch als Person zu reden, der Leidenschaft an uns zeigen kann. Also wie Jesus zum Beispiel von dem barmherzigen Vater redet. Diese Leidenschaft dieses Vaters, mit der er diesem Menschen, der zurückkommt, zu ihm entgegenläuft. Allein darum muss man von Gott als Person reden. Nur wir haben natürlich ein Problem für unsere Vorstellung, wenn Person gebraucht wird und dann wir drei Personen sehen und uns natürlich als Menschen heute fragen, na, wie ist das möglich, wenn ja ihr drei zum Beispiel eine Person sein würdet, ihr würdet euch dagegen wehren in eurer Individualität und sagt, nein, wir sind zwar Menschen, wir können zwar einig sein, aber wir sind doch schon ganz schön unterschieden. Das hängt mit der Vorstellung zusammen, die wir heute haben, von Person. Person ist heute etwas in sich Abgeschlossenes. Ein Individuum, wie wir sagen. Oder, wenn man noch weiter gehen will, sogar autonom. Und dann wird es schwer, drei zusammenzudenken zu einer Person. Das liegt in diesem Begriff, den wir heute gebrauchen. Damals, als man die Trinitätslehre zusammengefasst hat, also alle biblischen Hinweise, die wir haben, einige davon haben wir eben gehört. Also diese biblischen Hinweise auf den Punkt bringen wollte, da war damals Person nicht das, was wir heute unter Person verstehen. Personare hieß damals, dass etwas durchtönte, ja, oder Widerhall hatte. Etwas tönte hindurch. Also man könnte von einem dreifachen Widerhall desselben einen Gottes sprechen. Im antiken Theater hatte man Masken verwandt, um verschiedene Rollen darzustellen. Ja? Und wenn einer drei verschiedene drei Rollen dargestellt hat, tönt immer derselbe Schauspieler durch unterschiedliche Masken. Masken jetzt nicht als etwas Negatives, sondern Positives gemeint, als ein aktiver Part im damaligen antiken Theater. Also ein und derselbe tönte durch verschiedene Erscheinungsweisen hindurch. Also ein Schauspieler mit einer Stimme hindurch. Und wenn wir das im Hintergrund haben, dann kann man, glaube ich, das verstehen, was die am Anfang gemeint haben. Ein Gott, der durch drei verschiedene Erscheinungsweisen hindurchtönt, zu uns redet. Ja. Dann wird es einsichtig, was die damals zusammengefasst haben. Wir müssen es heute mit anderen Worten möglicherweise zusammenfassen. Aber wichtig ist, dass wir immer wieder diesen Versuch machen, Gott auf diese Art und Weise zu beschreiben. Und das auch unter uns austauschen. Vielleicht auch mal im Hauskreis. Was bedeutet mir das eigentlich? Ich möchte euch heute nahelegen, dahinter die Leidenschaft an Gott zu entdecken. Gott zeigt sich auf drei Weisen, Vater, Sohn und Geist. Und in jeder dieser Weisen, wie er sich zeigt, ist er ganz. Ja, er ist kein in sich gespaltenes Wesen. Er zeigt sich auf drei Weisen, zeigt er sich ganz, um ganz für uns zu sein. Also ist das trinitarische Reden ein heilsames Reden. Ein heilsames Reden, weil Gott sich ganz zeigt. Und in Sprache gefasste Leidenschaft an Gottes Suche nach uns. Und darum will ich nie aufhören, dem Geheimnis Gottes auch mit unfertigen Worten zu buchstabieren. Und vielleicht auch an Gott zu leiden, weil ich ihn nicht verstehe. Auch das gehört mit dazu. Hiob zum Beispiel ist so einer, der an Gott gelitten hat und diskutiert hat mit ihm. Aber am Ende sagt er, und ich lege meinen Finger auf den Mund und schweige, weil ich dieser Herausforderung nicht gewachsen bin. Zu leiden ja, aber auch zu glauben, dass Gott in seinem ganzen Sein für uns ist. Bis in diesem Moment ganz für uns. Bis in diesem Moment, wo wir gleich miteinander Abendmahl feiern. In der Kraft seines Geistes, in dem er ganz da ist unter uns und uns sein Geheimnis neu erschließt. Gott eben nicht nur so ein bisschen für dich und für dich, sondern ganz. Und so ein Geist, so der Geist mit Hilfe dieses Abendmahls uns versichert, in diesem Gott geborgen zu sein. Und er versichert uns: Sucht mich bitte nicht irgendwo in der Höhe weit weg. Ich bin da unten, hier unter euch zu finden, als ein offenes Geheimnis. Und dafür stehe ich ein, so wahr ich mich in Jesus Christus ganz gezeigt habe. Darum, liebe Schwestern und Brüder, müssen wir trinitarisch von unserem Gott reden. Wir werden es anders tun als die ersten Christen, weil uns das Wort Person heute auf eine falsche Fährte locken würde. Wir werden es mit anderen Worten tun. Ich schlage vor, es ganz einfach zu tun, und die Gottesgeschichte erzählen, die wir kennen. Und dann werden wir anfangen mit: Gott war in Christus dort in seinem Tod am Kreuz. Und dort versöhnte er die Menschheit mit sich selbst. Und dann werden wir dahin geführt, zu sehen, dass dort Gott in diesem Menschen, Jesus von Nazareth, ganz anwesend ist und in ihm mitstirbt. Er setzt sich unserem Tod aus. Dieser Gott setzt sich unserer Verzweiflung aus. Dieser Gott setzt sich unseren Sinnlosigkeitsgefühlen aus. Liebe Schwestern und Brüder, Moslems werden sagen, das geht nicht. Sie gehen sogar so weit zu sagen, das ist Blasphemie, also Gotteslästerung. Gott hat nichts mit dem menschlichen Tod zu tun. Aber diejenigen, die im Neuen Testament nach Jesu Tod sich gefragt haben, was soll das denn, das Kreuz? Die fingen an, trinitarisch von Gott zu reden. Sie sagten damit, Gott, dem Vater Jesu Christi ist es möglich, zugleich ganz in dem zu sein, den sie Sohn nennen, und doch der ewige Gott. Unser Gott, bei ihm ist es möglich und keine Blasphemie, zu glauben, dass er dort mit ganzer Leidenschaft verbunden ist mit dem Sohn für uns. Und genau an diesem Punkt, da strömt die Liebe Gottes, seine unendliche Liebe in unsere Richtung. Gott zu den Menschen hin, das ist sein Geist. Mit dieser unendlichen Liebe, mit der er sich selbst unserer Sinnlosigkeit, dieser Kraft, die uns kaputt macht und die wir Sünde nennen, ausgesetzt hat. Damit wir nicht in Resignation fallen, sondern wissen, hier ist Leben. Und im Geist bleibt Gott noch einmal nicht bei sich selbst, sondern es überströmt sozusagen von ihm zu uns hin. Ja, wie die Liebe nicht bei sich selber bleiben kann. Na, nicht eine Eigenveranstaltung bleibt, sondern diese Liebe strömt, überströmt zu uns hin. Im Geist. Gott zeigt sich als Menschenfreund. Er zeigt sich ganz in den Worten und im Leben Jesu damals. Und damit wir nicht ausgeschlossen sind davon, dass wir sagen, naja, wäre ich ihm damals begegnet, wäre es vielleicht was anderes. Deswegen geht er im Geist über sich hinaus zu dir und mir, genauso wie es damals Jesus mit den Menschen getan hat und bei ihm getan hat, und führt uns zurück zum Vater. Und wenn dein Mut zum Leben gekreuzigt wird, und in deinem Herzen plötzlich neu entsteht, dann wirkt sein Geist in dir, der dich zurückholt zu dem Sohn und der Sohn zum Vater. Liebe Schwestern und Brüder, Gott will uns nicht unverständlich bleiben, aber Geheimnis, ein offenes Geheimnis. Geheimnis heißt, wir können ihn mit unseren Worten nur unvollkommen beschreiben, aber wir werden es tun, weil wir dieses Wissen brauchen, weil wir etwas davon erahnen, wer Gott ist. Das ist herausfordernd, natürlich. Das kann uns auch manchmal an unsere Grenzen führen. Und wem der Geist Gottes ergreift, der kann auch manchmal Mühe haben, die Fassung zu bewahren, weil er überwältigt ist von dem, was er da erlebt. Der Geist Gottes, haben wir gehört, erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit, unergründlich. Aber wir können etwas davon erahnen, wer dieser Gott für uns ist. Wir werden gleich im Anschluss ein Lied singen von Gerhard Terstegen, der davon singen lässt, dass man im Meer der Liebe versinken kann. Man kann versinken, wenn man sich mit diesem Gott trinitarisch beschäftigt. Man kann versinken, aber er sei uns gewiss im Meer der Liebe. Lasst uns das also in den Sonntagen nach Trinitatis immer wieder mitbedenken, was Christen da versuchen, in Worte zu fassen, ist die Leidenschaft an Gott und die Leidenschaft Gottes, die Sprache sucht, einen Ausdruck sucht, von Gott zu reden, vorläufig, aber mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen und mit wachem Verstand. Und jetzt und hier, lasst uns ganz einfach davon reden, indem, wenn du Brot und Wein nimmst, du sagst, danke, mein Gott und Herr, und spürst, dass der Geist in dir diese Worte formuliert, weil er dich zu dem Sohn ziehen will. Deswegen reden wir von einer historischen Situation des Abendmahls damals. und der Sohn uns zum Vater ziehen will, weil er ganz für uns da ist, auch im Vorläufigen. Amen.